Hallo, mein Name ist Michael Kreder und das ist der Eule-Podcast Re-September 2024. Wir schauen auf Themen und Debatten des Monats zurück. Was wird im Bereich von Kirche, Religion und Gesellschaft diskutiert? Das mache ich wie jeden Monat gemeinsam mit Eule-Redakteur Philipp Greifenstein. Hallo Philipp.
Hallo Michael.
Und am Ende könnt ihr euch wie immer auch freuen auf eine gute Nachricht des Monats. Und nicht vergessen, bewertet den Podcast und teilt die Folge in eurem Social Media Kanal. Und noch ein kleiner Hinweis auf die letzte Episode des Eule-Podcasts mit Daniela Albert. Im Q&A hat sie Fragen aus der Leserinnen- und Hörerinnenschaft beantwortet. Mit mir zusammen. Hört rein. Wir freuen uns auch über eure Hinweise und Fragen. Gerne auch per Mail an redaktion@eulemagazin.de oder schreibt uns direkt auf Social Media an. Ihr wisst ja inzwischen, wo ihr uns da findet. Philipp, das Magazin ist in diesen Wochen voll und es war schon recht auffällig mit Beiträgen, die in irgendeinem Zusammenhang mit der Migrationsdebatte stehen. In den Links am Tag des Herrn haben Thomas und du das Thema mehrfach aus unterschiedlichen Perspektiven drin gehabt. Zum Beispiel war da die Ausstellung von Geflüchteten in Pirna, die Reaktion auf den Anschlag in Solingen natürlich. Und du hast auch nochmal einen Artikel zur aktuellen Situation des Kirchenasyls geschrieben und ein Interview mit Benedikt Kern vom Netzwerk Asyl in der Kirche NRW geführt.
Ich glaube, nicht zuletzt war das Thema Migration auch wegen der Landtagswahlen im Osten permanent in den Nachrichten, deshalb auch bei uns im Magazin. Wir haben eine richtige moralische Panik erlebt, wie sie Maximilian Pichel bei uns im Sommer 23 im Eule-Interview genannt hat, Moral Panic. Und das heißt auf eine vermeintliche und konstruierte Bedrohung durch Geflüchtete und Migrantinnen wird mit einer eskalierten Debatte reagiert. Und die Debatte führt dann auch zu politischen Schnellschüssen. Das haben wir auch erlebt mit den Grenzkontrollen jetzt auch an den westlichen Grenzen Deutschlands.
Ja, so eine Moral Panic, die führt dann zu allen möglichen skurrilen Sachen, wo man dann manchmal irgendwie eine Woche später kopfschüttelnd dasteht und sich fragt, wie sind wir hier jetzt gelandet? Vor allem, wenn man mal viel zu tun hat und gar nicht so viele Nachrichten lesen kann in einer Woche. Treten wir aber von diesem Bigger Picture nochmal einen kleinen Schritt zurück. Wir haben ja schon mal über das Kirchenasyl geredet, jüngst im Re-Juli 2024. Und da haben wir genauer erklärt, wie das Kirchenasyl funktioniert, was sogenannte Dublin-Fälle sind, Schengen-Raum etc. pp. Da könnt ihr total gerne nochmal reinhören. Und die Dublin-Fälle, die sind nach der Aussage von Benedikt Kern bei dir im Interview 95% der Kirchenasyle. Und was hat sich jetzt, seitdem wir im Podcast Ende Juli schon mal darüber gesprochen haben, jetzt eigentlich beim Thema Kirchenasyl so geändert, dass es jetzt nochmal Thema werden musste?
Ja, in der Sache eigentlich wenig. Aber das Kirchenasyl ist voll in die entgleiste Migrationsdebatte hineingezogen worden. Und die Helferinnen, sowohl in den Gemeinden als auch die Aktivistinnen, die den Gemeinden mit Rat und Tat zur Seite stehen, die vermuten auch, dass das konkrete Gründe hat. Also zunächst einmal hat es in Wuppertal wieder eine Räumung eines Kirchenasyls gegeben. Es ist jetzt die mindestens 7. Räumung eines Kirchenasyls im Laufe des letzten Jahres. Ja, aber die Angriffe ans Kirchenasyl, die haben so Gründe, dass man so denkt, naja, da sind die Kirchen eigentlich auch ein leichtes PR-Opfer, weil man die so als die Gutmenschen verunglimpfen kann in der Debatte. Und dann gibt's wenig Gegenwehr von den Kirchenleitungen auf diese Angriffe. Und es gibt laut Benedikt Kern einfach auch eine geringere gesellschaftliche Akzeptanz für das Institut des Kirchenasyls. Und das kann unterschiedliche Gründe haben, weil weniger Leute in der Gesellschaft überhaupt Kenntnis haben, was das Kirchenasyl ist. Dass es ja kein Recht neben dem staatlichen Recht ist, sondern eben eine Vereinbarung zwischen dem Bundesministerium des Innern und den Kirchen als humanitäre Hilfe in Ausnahmesituationen. Man sieht schon ganz deutlich, dass in den Debatten, die wir führen, in den politischen Debatten, das überhaupt nicht mehr nach den Fluchtursachen und nach dem Schicksal geflüchteter Menschen gefragt wird, sondern im Vordergrund steht, wie man die schnell wieder los wird und wie man dann mit möglichst viel Tamtam gegen weitere Flüchtlinge und Migranten sich schützen kann.
Also ich habe jetzt aufgehorcht, vor allem bei dem Punkt, wo du gesagt hast, dass die Kirchen eben leichtes PR-Opfer sind und es vor allem wenig öffentliche Gegenwehr von den Kirchenleitungen gibt. Den Punkt hat ja Benedikt Kern auch nochmal aufgenommen in dem Interview und fordert mehr Unterstützung durch die Kirchenleitungen, auch im Sinne von mehr Ermutigung von oben.
Also das sagt Benedikt Kern bei uns im Interview. Es ist ganz wichtig, dass er auch erklärt, dass das Kirchenasyl schon immer eine Sache von unten war, seit den 80er Jahren in der BRD, als das sich in der Form, wie wir das heute kennen, ja entwickelt hat. Und dass mit Unterstützung der Kirchenleitung jetzt nicht gemeint ist, dass die jetzt quasi im Landeskirchenamt Kirchenasyle anbieten. Aber es geht um konkrete Ermutigung von Gemeinden und Unterstützung, natürlich auch eine rechtliche Unterstützung. Es geht auch darum, dass ja man das in der Öffentlichkeit nicht alleine vertreten muss als Gemeinde, sondern dass da man mit gutem Gefühl agieren kann, dass die Kirche da als Ganzes hinter einem steht. So, ich sehe das aus meiner Beobachterperspektive ein bisschen anders als Benedikt Kern. Ich beobachte ja nicht nur das Kirchenasyl und kenne ich mich natürlich auch bei Weitem nicht so gut aus wie er, sondern gucke ja auf die Kirchenpolitik und Religionspolitik und andere Themen noch. Und da finde ich das schon erstaunlich, dass nach einer Zeit der Zurückhaltung bei der öffentlichen Verteidigung des Kirchenasyls, das sich schon geändert hat. Also sowohl der Beauftragte für Flüchtlinge des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, das ist der Bischof Christian Stäblein aus der EGBO, aus der Evangelischen Kirche Berlin, Brandenburg, Schlesische Oberlausitz, der äußert sich sehr deutlich und auch die EKD-Ratsvorsitzende Kirsten Fers hat zuletzt, und zwar im Sommer, beim Johannesempfang der Evangelischen Kirche in Deutschland, in Berlin, ganz stark das Wort für das Kirchenasyl ergriffen. Wir können da gerne mal reinhören.
Als letzte Möglichkeit gewähren wir Menschen, deren Asylantrag in Deutschland abgelehnt wurde, eine Zuflucht, wenn es sich um einen Härtefall handelt. Und ehrlich, mit großer Sorge sehe ich, dass dieses Kirchenasyl mancherorts nicht mehr respektiert wird. Wir wissen, es ist politisch umstritten. Genauso wissen wir aber auch, dass dieses Instrument erheblich zum gesellschaftlichen Frieden beiträgt. Es gibt den schwächsten Gliedern der Gesellschaft eine Chance, dass ihr Anliegen geprüft wird. Und Kirchenasyl, meine Damen und Herren, ist nicht Teil des Problems, sondern es ist Teil der Lösung. Daher mein dringender Appell an dieser Stelle: Lasst uns über die Diskussion um den Schutz der Grenzen, den Schutz der geflüchteten Menschen nicht vergessen.
Das ist schon erstaunlich, dass quasi von der Spitze der evangelischen Kirche ganz deutlich auch bei so einem Anlass, wo ja hauptsächlich auch das politische Berlin mit eingeladen ist. Ja, also da war zum Beispiel die Bundesministerin des Innern, Nancy Faeser von der SPD, die war im Publikum bei dieser Rede, dass da ganz eindeutig auch für das Kirchenasyl gesprochen wird, neben einer Anwaltschaft für geflüchtete Menschen und MigrantInnen. Also die Rede ist ja, geht ja noch weiter oder hat mehrere Passagen. Man kann die auf YouTube anhören. Wir haben die auch hier verlinkt in den Shownotes. Und das ist also eine ganz deutliche anwaltschaftliche Rede, auch in dieser bereits dann schon im Sommer eskalierenden Migrationsdebatte.
Von oben hatten wir auch noch andere Dinge in der Eule immer wieder in den letzten Monaten, wenn man so will, von oben. Also wir hatten ja unsere Präses, die Anna-Nicole Heinrich, die ja im Sommer auch auf Tour war, in, weiß nicht, ob das jetzt das passende Wort ist, aber sie hat viele Flüchtlingseinhilferichtungen auch besucht. Man kann sie ja auch auf Instagram immer wieder verfolgen. Also es wird auch offen eben darüber geredet und passiert nicht irgendwie nur so im Hintergrund. Sie war mit einer Delegation in Griechenland, hat sich die Situation da in den Lagern angeguckt. Menschenrechtsgruppen kommen auch immer wieder bei ihr direkt zu Wort und sie trifft sich mit dem und sie redet ja auch ständig darüber. Und es gibt ja auch überall andere Menschenrechtsinitiativen, die von den Kirchen ganz offiziell auch mit unterstützt werden. Also auch nicht nur im Sinne von unten, wie es jetzt bei Kern eben so hieß, sondern auch wirklich von oben.
Es gibt einen großen Unterschied, den Benedikt Kern, der ja auch am Institut für Theologie und Politik in Münster arbeitet, das ist eine sehr linke theologische Veranstaltung. Da gibt's schon einen Unterschied zur offiziellen amtskirchlichen Haltung, will ich jetzt mal sagen. Also er ist deutlich aktivistischer unterwegs und auch kritischer gegenüber der Migrationspolitik, schärfer im Ton. Aber das ist halt, ne, das ist wie in Kirchenreformdebatten nennt man das ja inzwischen Ambidextrie, ne, Beidhändigkeit. Es geht also in unterschiedlichen Stilen, aber doch ganz viel in die gleiche Richtung. Und du hast die Präses-Tour von Anna-Nicole Heinrich gerade schon erwähnt. Das heißt halt so bei ihr, im Sommer macht sie immer eine Reise. Und das setzt sich jetzt im Herbst noch fort. Also die im Vorfeld der Tagung der EKD-Synode in Würzburg wird Anna-Nicole Heinrich im Herbst noch Abschiebeeinrichtungen und Menschenrechtsinitiativen in Nordrhein-Westfalen besuchen. Das ist auch schon angekündigt. Mal gucken, ob das auch aufgenommen wird. Ne? Also das ist ja immer so eine Frage. Berichtet dann da jemand drüber? Nimmt das jemand zum Anlass über die Situation zum Beispiel in diesen Abschiebeeinrichtungen, bei den Abschiebungen selbst zu berichten? Ne? Also wir hatten das ja in den Links am Tag des Herrn, ich glaube auch im Podcast schon mal erwähnt, dass es ja auch ein Monitoring der Abschiebungen gibt in Nordrhein-Westfalen. Das ist auch eine Verabredung mit der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen, aber das wird gestaltet von Caritas und Diakonie. Ja, also da sind die direkt an den Flughäfen und betreuen die Menschen, die gerade in diesem Moment abgeschoben werden. Ja, und das alles passiert tatsächlich im Vorfeld der EKD-Synode Anfang November in Würzburg, wie ich gerade schon sagte. Das Schwerpunktthema der Synode ist Flucht und Migration. Und man will offensichtlich ganz deutlich da ein Wort von Gewicht in die Gesellschaft hineinsenden, dann zu diesem Anlass. Und zwar schon aus der Perspektive, und das finde ich ganz spannend, die damalige EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus im letzten Jahr verteidigt hat, nämlich, dass die Kirche sich sehr gut auskennt bei diesen Themen. Erstens inhaltlich, aber vor allen Dingen auch, was die Folgen für die Menschen angeht. Und dass der Vorwurf aus der Politik und von Medien von manchen und von Rechtsextremen ganz besonders, nämlich, dass die Kirche da quasi nur so Gutmenschentum lebt und ja idealistisch irgendwo Träumchen macht, ja, dass das überhaupt nicht stimmt, sondern dass man sich im Gegenteil eben ganz besonders gut damit auskennt, über das man dann spricht, ja. Und diese ganzen Besuche bei Flüchtlingshilfeeinrichtungen, die bereiten das vor, dass man das einfach, glaube ich, im Köcher hat und so sagen kann, nee, also wir sagen das jetzt nicht nur, sondern wir haben uns tatsächlich auch bei den Leuten in der Praxis informiert.
Die Synode nimmt das für die Tage, in denen sie sich zusammenfindet, als Schwerpunkt auf, weil es ja dann eben doch mit einem größeren Gesamtbild zu tun hat, das wir uns dann doch vielleicht auch mal betrachten können, weil das lässt sich ja nicht völlig getrennt von den Debatten im Vorfeld zur Landtagswahl im Osten betrachten, aber jetzt eben auch mit Blick auf die Ergebnisse, die wir jetzt ja schwarz auf weiß haben. Es gibt das Phänomen, dass dann viele Politiker von der CDU, da vielleicht nicht ganz so überraschend, aber ich beobachte das auch bei wirklich ganz vielen Politikern, bei den Grünen, bei der FDP und auch bei der SPD, dass mehr Restriktionen gefordert werden und man sich vielleicht nicht immer die ganz harten Forderungen der AfD zu eigen macht in den Debatten und als Forderung aufstellt oder umsetzt, sondern dass man aber doch sich da annähert. Ja, und wir haben es jetzt alle mitbekommen in den letzten Wochen, wie das da irgendwie mit Flüchtlingsgipfeln und Forderungen vom CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz war und so weiter. Und all das hat in demokratischen Parteien, kann man jetzt ja beobachten, wo die Ergebnisse da sind, bei den Landtagswahlen ja eigentlich überhaupt nichts genützt. Die AfD als das Original dieser Forderungen ist da einfach stärker, sogar noch deutlich stärker geworden.
Ich will aber deshalb nochmal einhaken, weil es ja in der Nachwahlbefragung nach Thüringen und Sachsen so eine Kompetenzzuschreibungsuntersuchung gab von Infratest DIMAP. Und da wurde gesagt, naja, die Leute trauen der AfD inzwischen mehr Lösungen zu als den demokratischen Parteien. Ich halte das für Quatsch, weil die Zuschreibung deshalb, also weil die sehr gering sind, um es mal so zu sagen, ja, also auch der AfD wird ja nie, wie man das früher immer so sagte, bei der CDU Wirtschaftskompetenz 60-70%, ne, und soziale Kompetenz bei der SPD 60-70%. Und bei diesen Nachwahlbefragungen sehen wir, dass also die Kompetenzzuschreibung zu den Parteien allgemein oft total niedrigem Niveau sind, aber auf diesem niedrigen Niveau, also sehr, sehr niedrigen Niveau, ein riesiges Problem für die Parteiendemokratie, auf diesem riesigen Niveau wird dann zum Beispiel beim Thema Migration und Flüchtlinge der AfD eine etwas größere Lösungskompetenz zugeschrieben, die natürlich darauf beruht, dass die einfach sagen, wir wollen einfach gar niemanden mehr haben. Das ist der Punkt. Ja, ne, das kann man als politische Debatte verstehen, aber da steckt natürlich ein Kern Wahrheit auch drinne. Und den macht in den letzten Tagen in verschiedenen Fernsehsendungen, Podcasts und Texten Gilda Sahebi, die ist jetzt Journalistin und Taz-Kolumnistin, aber ausgebildete Ärztin und Politikwissenschaftlerin. Und die hat eine gute Erklärung dafür. Nämlich, weil sie sich darum bemüht, uns alle daran zu erinnern, dass die demokratischen Parteien tatsächlich bei dem Thema nicht gewinnen können, weil sehr viel Unehrlichkeit grundsätzlich in der Debatte ist, weil schon seit Anfang der 80er Jahre, als diese Migrationsdebatte in der BRD zum ersten Mal so hochgekommen ist, seitdem ja die Parteien, egal ob CDU, SPD, Grüne, FDP, immer so Lösungen versprechen, die alle irgendwie immer beinhalten, es kommen nur noch die, die wir wirklich wollen. Ja? Und das passiert aber nicht. Also das ist jetzt wirklich die letzten 45 Jahre nicht passiert, sondern die Leute erleben in ihrem Alltag, dass das irgendwie nie richtig funktioniert. Und das hat natürlich, wie wir wissen, ganz viele unterschiedliche Gründe, die Fluchtursachen, Kriege, Armutsgefälle, Nord-Süd-Gefälle, Globalisierung etc. Ja? Wenn heute jetzt jemand sich hinstellt wie Friedrich Merz oder auch der Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD und sagt, wir haben jetzt eine Lösung gefunden, dann ist es eigentlich schon klar, dass das so nicht funktionieren wird, egal was sie vorschlagen, weil sie eben mit diesen größeren Kräften da gar nie rechnen. Also wer heute Lösungen zur Migration verspricht, der weiß zumeist, dass das nicht funktionieren wird. Und das erodiert insgesamt das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Demokratie. Und das stärkt dann wieder die Rechtsextremen. Ja, also die AfD setzt das Thema deshalb auch immer auf die Tagesordnung. Nicht nur, weil man da mit Ressentiments gegen Flüchtlinge und Migranten, gegen die anderen, ne, also rassistische Ressentiments bestätigen, abrufen, verstärken kann. Das ist das eine und das ist natürlich zentral wichtig. Aber sie macht es auch, weil man dann immer danach, so ein halbes Jahr danach, sagen kann, schaut mal, es klappt ja nicht, was die demokratischen Parteien machen. Ja? Und insofern ist es einfach doppelt gefährlich, wenn jetzt die demokratischen Parteien die Lösungsvorschläge übernehmen, die die AfD im Munde führt.
Ja, also ich finde, man merkt es aber auch schon bei den Maßnahmen an sich, die da jetzt in dieser Moral Panic übernommen werden.
Ja.
Weil wir haben jetzt diese komische Bezahlkarte, wo ich wirklich vor irgendwie ein paar Monaten noch dachte, ach, das wird niemals kommen. Also schon gar nicht in Deutschland, weil das hier muss ja alles noch digital und sowas dann auch funktionieren.
Ja.
Und ich prognostiziere dir jetzt schon in 2 Jahren, wenn das alles gut ausgewertet ist, wird rauskommen, dass dieses ganze System einzuführen und am Leben zu erhalten ein Vielfaches von dem kosten wird, ja, als wenn man den Flüchtlingen dieses Geld auf viel direkterem Wege zur Verfügung gestellt hätte.
Ja, also ich glaube, da braucht man gar nicht erst 2 Jahre warten, sondern das ist völlig klar. Ja.
Ja, und ähnlich ist es ja auch mit den Grenzkontrollen. Ja, also am Ende wird uns das wirtschaftlich auch viel mehr kosten und ich bin deswegen da auch so entgeistert, weil ja die meisten Politikerinnen das wahrscheinlich sogar auch wissen, ja, dass es so ist, aber halt in der Öffentlichkeit sich da auch gar nicht ehrlich machen. Insofern kann ich da mit dem Punkt von Gilda Sahebi schon ganz gut mitgehen. Ja, es leuchtet mir ein.
Ich will noch mal kurz einen halben Schritt zurück zur Seite weg, quasi. Die Bezahlkarten sind völlig klar, dass das unsinnig ist, weil das A insgesamt als System teurer wird, als wenn man das Geld einfach den Leuten gibt. Aber B, weil einfach, das ist ja keine neue Debatte, sondern es wurde mindestens mal 10 Jahre diskutiert, ob das eine gute Idee ist. Und es waren von den 10 Jahren, 9 Jahre lang die Kommunen in Deutschland dagegen, weil die müssen das nämlich verwalten. Ich habe das Gefühl, dass bei solchen Sachen inzwischen im Bund, bei der Bundesregierung, bei unserer Ampel-Bundesregierung, eine gewaltige Portion Zynismus mit im Spiel ist, weil, wenn man das mal beobachtet, insbesondere der Kanzler den Ball immer wieder in die Länder zurückspielt. Der sagt, ja, wir machen gerne was strenger, macht mal. Und dann stehen die Länder nämlich vor dem Problem, dass die sagen, naja, das wollen wir auch, gerade vor allen Dingen die CDU-regierten Bundesländer. Aber dann feststellen, nee, Moment mal, das kostet ja eine Menge Geld, das braucht ja Personal, das braucht ja, am Ende bringt das auch Dinge mit sich, die die Bevölkerung nicht will. Ne? Alle wollen, dass die, oder nicht alle, aber offensichtlich steht der Zeitgeist danach, mehr abzuschieben. Aber wenn tatsächlich mehr abgeschoben würde, entstehen horrende Kosten durch die Flugreisen und natürlich auch viel menschliches Leid, auf dem dann Kameras draufhängen, ja, oder eben Stürmungen von Kirchenasylen. Das sind so Bilder, die will natürlich auch ein Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen nicht haben, ja. Das ist ja genau einer der Gründe, warum eben selbst in CDU-geführten Bundesländern nicht konsequent abgeschoben wird. Es braucht ja dafür gar nie neue Gesetze, sondern es bräuchte ja einfach nur eine Umsetzung der bestehenden Gesetze. Nur, jetzt will ich nie über einen heißen Brei drumherum reden, ich wäre jetzt ohnehin dagegen, mehr abzuschieben, aber es wird im Moment auch schon mehr abgeschoben als noch vor einem Jahr, aber es wird eben nicht in dem Umfang abgeschoben, wie es heute gesetzlich schon möglich wäre. Ja, und das hängt mit dem Kirchenasyl insofern zusammen, Benedikt Kern erklärt das bei uns im Interview ganz gut, weil man ja irgendwie erklären muss, warum man der Leute nicht habhaft wird. Und die eigentliche Erklärung dafür ist, weil man in den Ausländerbehörden personell überhaupt nicht ausreichend ausgestattet ist, um das zu machen. Wenn man da jemanden nicht antrifft zu Hause, um ihn abzuschieben, dann müsste man ja eigentlich nur ein zweites Mal noch vorbeigehen oder ein drittes Mal. Stattdessen wird gesagt, na gut, dann eben nicht. Ja, so. Und im Kirchenasyl weiß man ja, wo man die Leute antreffen kann. Und da geht man halt hin. Und dann tut man so, als ob das quasi das Hauptproblem wäre bei den Abschiebungen beim Dublin-System, dass die alle im Kirchenasyl wären. Und Benedikt Kern stellt das bei uns im Interview auch nochmal richtig, dass also die Kirchenasylfälle von den nicht abgeschobenen, aber abschiebungsmöglichen Geflüchteten nur einen Bruchteil ausmachen. Diese Politik auf dem Rücken der Flüchtlinge dreht sich ja immer nur um bestimmte Maßnahmen, von denen man dann denkt, sie wären... Also die werden ja auch so beworben, das wird jetzt der große Wurf. Und ich will auf eine Verschärfung in der Debatte nochmal hinweisen. Beatrix von Storch, auf die wir nachher nochmal kommen, sicherlich, das ist die AfD-Politikerin. Die hat vor einigen Jahren mal gesagt, wir müssten hier die Grenzen dicht machen und im schlimmsten Fall muss an der Grenze geschossen werden.
Von der Tastatur abgerutscht war sie da doch, oder von der Maus.
Ja, ne? So ungefähr, ne? So, da hat sie sich dann auch rauslaviert. Aber der Punkt ist, wir sind in unserer Debatte eigentlich fast schon dort. Ja, also wenn der Friedrich Merz und andere CDU-Politiker sagen, Grenzen dicht, dann muss man immer nach den Konsequenzen fragen. Und ich habe den Eindruck, das machen einfach gar nicht mehr viele Leute, das wirklich mal zusammen zu denken und zu Ende zu denken. Also, was würde denn passieren, wenn wir einfach unsere deutschen Grenzen, die man ja nie dicht machen kann, pragmatisch, aber wir machen sie mal dicht. Wir kontrollieren wirklich an jedem Grenzübergang, wir schicken den Bundesgrenzschutz los, dass er wirklich auch über alle kleinen Dorfstraßen fährt. Und dann, was machen wir denn mit den Leuten? Was machen wir denn mit den Leuten, wenn sie dann dort sind? Und im Grunde genommen ist das Gleiche, ein bisschen für die deutsche Debatte entspannter offensichtlich, passiert ja an den EU-Außengrenzen die ganze Zeit, die wir aber in Deutschland gar nicht so sehr als unsere Grenzen tatsächlich wahrnehmen, weil das ja auch weiter weg ist, ne, irgendwo in Litauen oder in Griechenland oder eben in Bulgarien oder Rumänien, ne, was schert uns das? Aber da ist das ja genau das Gleiche. Also es ist ja nicht so, dass die Leute auf immer weniger kommen, bloß weil wir sagen, da geht's jetzt nicht weiter. Diese Abschottungsmaßnahmen, die jetzt im Spiel sind, die ganze Zeit diskutiert werden, auch mit dem neuen EU-Grenzregime, was kommen soll, GEAS heißt das, ja, und den neuen Lagern an der EU-Außengrenze, das wird nicht funktionieren, und zwar nie aus, weil das nie hart genug ist, sondern weil das einfach mit der Realität von Migration und Flucht auf der Welt nicht Schritt hält. Das ist der Punkt.
Ja, ich finde auch die Vorstellungen unglaublich naiv, die man da so hat. Also so kommen dann die Leute halt irgendwo an in Griechenland endlich, ja, sind vor Hunger und Krieg und Zerstörung geflüchtet und dann denken sich, ja, okay, dann sitze ich mal hier im Lager und warte, was passiert. So, also ja. Also es wird ja immer uns irgendwie so und mir auch irgendwie als Mann der Kirche Gutmenschentum und dann auch so eine Naivität und so vorgeworfen. Aber ich muss wirklich sagen, diese Vorstellung, die unterfüttert wird von diesen rechten Ideologien auch, die ist doch unfassbar viel naiver. Weil das Klima wird schlimmer, die Kriege werden ja irgendwie gerade offensichtlich auch nicht besser. Was soll passieren?
Um nie zu sehr ins Kommentieren zu kommen, aber mache ich jetzt trotzdem. Also der Punkt ist, dass ich glaube wirklich, dass der ein humanitärer Umgang mit Geflüchteten und Migranten die eigentlich pragmatische Lösung von Migrationsproblemen ist. Ja? Und dass es Migrationsprobleme in unserer Gesellschaft gibt, das ist ja völlig klar. Ja? Also Gilda Sahebi hat es so schön gesagt, im Taz-Podcast, den wir hier mal verlinken, Migration ist in unserer Gesellschaft wie das Salz in der Wunde. Und alle beschäftigen sich damit, was wir mit dem Salz machen, statt zu sagen, okay, warum ist denn eigentlich da eine Wunde, die durch das Salz eben besonders schmerzt, ja? Und dann gibt's Wunden zum Beispiel im Bildungssystem, ja? Also warum sind Schulen und Klassen davon so wahnsinnig überfordert, migrantische Kinder mit zu unterrichten? Ja, weil es allgemein zu wenig Lehrkräfte gibt und unser Schulsystem in vielerlei Hinsicht herausgefordert ist, ja? Nicht so katastrophal, wie manche das vielleicht immer darstellen, aber herausgefordert, ja? Und das kann man dann in der Bildungspolitik sehen, wie ich es jetzt gerade gemacht habe, oder eben im Gesundheitssystem, im Rentensystem, bei Arbeit, ja? Also das ist überall ähnlich, dass man quasi die neu hinzukommenden als das Problem ausmacht, aber das eigentliche Problem tiefer liegt und wir uns über viele, viele Jahre in Deutschland um die Lösung dieser zugrunde liegenden Probleme gedrückt haben. Und jetzt sind sie vielleicht auffälliger, manche davon sicherlich auch durch die Migration dringlicher geworden. Ne? Also ich glaube, man tut sich natürlich keinen Gefallen, jetzt so zu tun, als ob das nicht ein Problem wäre, wenn man jetzt in einer Schulklasse wahnsinnig viele Kinder hat, die, was heißt wahnsinnig viele Kinder, aber sagen wir mal eben von 24 Kindern schon nur 5, die keine deutsch-muttersprachlichen Kinder sind. Da fangen wir mal vom Sprachniveau in deutschen Familien gar nicht erst an. Ja?
Also aber, bei mir in der Schule, wo ich unterrichte, da sind es in manchen Klassen durchaus auch 17, 18. Also
ja, ist genau. So. Ne? Also ich wollte sagen, es kommt aber gar nicht so darauf an, dass man immer, der rechte Narrativ ist ja, das sind fast alle. Ja, die deutschen Kinder muss man quasi mit der Lupe suchen. Das stimmt ja für die meisten Schulen in Deutschland auch nie. Aber der Punkt ist, das ist natürlich eine riesige pädagogische und bindende Aufgabe, quasi diesen Kindern und dann aber auch den Kindern, die schon Deutsch können und vielleicht schon ein bisschen schneller sein könnten oder wie auch immer, gerecht zu werden, ja. Und weil das dann auch die Eltern mitbekommen und weil das die Großeltern auch mitbekommen und dann eben so eine Stadt auch mal mitbekommt oder ein Dorf, ist das zum Beispiel eine wichtige politische Frage, auch bei der Frage nach Migration. Weil den Leuten vielleicht, würde ich mal vermuten, gar nicht so wichtig ist, wie das jetzt mit den paar Grenzkontrollen nach Frankreich oder den Niederlanden ist, aber denen ist schon wichtig, dass Migration und Integration vor Ort funktioniert und denen ist es auch wichtig, dass nie ihre eigenen Leute, damit meine ich jetzt die eigenen Kinder oder die eigenen alten Menschen, bei sowas unter die Räder kommen. Ich glaube, das ist ein legitimes politisches Interesse, wenn es jetzt auch nicht besonders weitherzig ist. Ja? Wir kommen erst dann zu pragmatischen Lösungen, die gleichzeitig irgendwie humanitär sind, wenn wir mit der Anwesenheit dieser geflüchteten Menschen in Deutschland überhaupt mal rechnen. Ne? Benedikt Kern sagte im Interview, die Dublin-Geflüchteten, die wir quasi wieder zurück abschieben, nach Bulgarien, nach Rumänien, die kommen über kurz oder lang ohnehin wieder nach Deutschland. Die kommen also über kurz oder lang wieder hierher und genauso wird das auch mit dem GEAS-System und den Lagern, die man ja alle erst noch bauen wird müssen, an den EU-Außengrenzen werden. Das hat ja auch schon mal nicht funktioniert, das gab schon mal eine Weile in Griechenland mit diesen Lagern. Die Leute gehen ja aus diesen Lagern nicht nach Hause, wohin sollen sie denn gehen? Also sie bleiben dann dort mit ihren Familien auch, danke an die Bundesregierung, ja, die da so eine Mini-Einschränkung für Familien mit rein verhandelt hat. Da werden sich in diesen Lagern Familien finden mit Kindern, mit Jugendlichen und die werden nicht wieder zurück können, also bleiben die in den Lagern. Über Jahre werden die in diesen Lagern bleiben, genauso wie wir das in Moria gesehen haben. Das ist die humanitäre Situation, das ist die, wird das Ergebnis der neuen EU-Migrationspolitik sein. Und damit ist ja niemandem gedient, ja, weil pragmatisch wäre ja mit der Anwesenheit dieser Migranten in Deutschland zu rechnen und dann das Allerbeste für alle Beteiligten dabei herauszuholen. Und dann, und erst dann, denke ich, sollte man in der Debatte auch mal darüber reden, was wir als Gesellschaft eigentlich von Migration auch für tolle Vorteile haben.
Ja, also ich habe mir heute früh nochmal Zahlen auch dazu angeguckt gehabt. Also man kann einfach sagen, in den nächsten 10 Jahren, was schätzt du, Philipp, wie viele Leute gehen in Rente? Oder hast du es sogar im Kopf?
Nee, sag mal.
10 Millionen circa. Also man kann es immer plus minus 10%, ganz genau weiß man es dann ja immer doch nicht. Ja, so 10 Millionen Leute werden in Rente gehen. Es werden jedes Jahr hier in Deutschland ungefähr 700.000 Kinder geboren, Tendenz sinkend. Ja, also es ist ganz einfache Mathematik, ja, was wir allein in 10 Jahren, und das ist ja wirklich nicht lange, also da kommt ein Kind, was jetzt in die Grundschule kommt, kann dann einen ersten Schulabschluss machen. Ja, also das ist die Dimension, über die wir reden. Und bis dahin werden halt einfach ein paar Millionen Leute weniger auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, was das wirtschaftlich und so alles heißt. Klar, ich weiß, ich will also nicht falsch verstehen, ich möchte jetzt nicht irgendwie die Leute auf ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit runterbrechen, aber ich will damit auch nochmal versinnbildlichen, wie schwachsinnig und ideologisch geprägt diese ganzen Debatten sind und wie wenig von Vernunft und Rationalität, weil gerade ein junger Mann, ja, ein 16-Jähriger, wir stecken ihn jetzt lieber 5 Jahre lang irgendwo in Moria ins Lager, wo er sich noch irgendwelche radikalisierenden TikTok-Videos reinzieht, statt dass wir ihn halt irgendwie herholen, er hier eine toll ausgebildete Deutsch als Zweitsprache Fachpädagogin bekommt und dann sich beruflich ausbilden kann und hier hinterher beim Zimmermann oder sonst wo arbeitet und dann seine restlichen 40, 50 Jahre lang hier ein schönes Leben verbringt, in alle Sozialkassen und sonst wie einzahlt. Nee, wir stecken ihn lieber in Moria, um dann noch auch immer wieder drauf zeigen zu können und zu sagen, ja, schaut mal hier, da sind diese Ausländer und Migranten, guck mal, wie elend die leben. Ja, sind einfach keine guten Menschen.
Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, das muss man wirklich nochmal sagen, also dieses Land wird da zusammengehalten von Migranten. Das ist der Punkt. Wir sind schon längst in eine Migrationsgesellschaft. Man braucht ja heute nur wirklich in die etwas größeren Städte zu fahren und sieht, wer die eigentliche Arbeit macht. Ja. Und vor allen Dingen sehen wir, dass dort, wo eben nicht genug passiert, dass dort die Migrantinnen fehlen. Ja. Also im Dienstleistungsgewerbe in Ostdeutschland fehlen massiv Mitarbeiterinnen. Woran liegt es? Weil es keine Zuwanderung gibt. Ja. Wir sehen das sogar, weil wir ja hier in einem Magazin für Kirche, Politik und Kultur sind, an so schönen Berufen wie dem Pfarramt. Ja? In der katholischen Kirche wird das Priesteramt seit Jahrzehnten, inzwischen mindestens mal seit 20 Jahren, mit Theologiestudenten aus der ganzen Welt gefüllt, damit A, da noch irgendjemand, ne, also damit da überhaupt noch jemand studiert, damit man die Fakultäten behalten kann, für also Volltheologie aufs Priesteramt dann die Priesterseminare irgendwie erhält und schlussendlich dann auch so eine kleine bayerische Gemeinde noch einen Priester hat. Ne? Die sind ja ganz häufig Menschen mit Migrationshintergrund. Und dort, wo das gar nicht so ist, nämlich in der evangelischen Kirche, wo der Anteil von migrantischen und postmigrantischen Menschen geringer ist als in der Gesamtgesellschaft, deutlich geringer, sieht man einfach auch das Problem. Ne? Also wir haben ja kaum noch Theologiestudierende. Warum? Weil die zum Beispiel auch überhaupt nicht international sind und auch nie postmigrantisch. Ja? Also deutscher Pfarrer ist immer noch, und eine deutsche Pfarrerin ist, wenn man nicht gleich das Kind von Pfarrerinnen und Pfarrern ist, ne? Michael, dann ist man im großen und ganzen Sinne Kind einer Akademikerfamilie, weiß. Und diese Pseudo-Abschottung auch im Herzen in Deutschland, das führt am Ende nirgendwo hin. Ich denke, wir müssen in der Debatte, ist es trotzdem günstig zu unterscheiden zwischen den humanitären Pflichten des Völkerrechts und des Asylrechts, Asyl als Menschenrecht für geflüchtete Menschen. Das ist das eine und wichtige und zentrale. Aber es gibt auch noch eine zweite pragmatische, wie du gerade gesagt hast, vernünftige, obwohl ich eben Vernunft gegenüber dem Humanitären nicht immer so ausspielen will, aber es gibt auch eine ja eigennützige Seite von Migration, die wir in unseren reichen westeuropäischen Ländern durchaus mitbedenken können. Also wenn wir mal dahin kommen, das irgendwie in diese zeitgeistig entgleiste Debatte mit einzubringen, dann wäre das ganz toll. Und der erste Schritt wäre sicherlich, dass die Leute, die jetzt überall dort die Lücken schließen, wo der Staat es nie ausreichen kann, dass diese Menschen nie weiter als Gutmenschen abgestempelt werden und als Idealisten, oder, ne, sondern dass man die wirklich als ExpertInnen auf dem Feld auch wahrnimmt und wertschätzt. Und da erinnere ich mal an, so ist mein letzter Punkt dazu, an das, was Bundespräsident Steinmeier letzte Woche gesagt hat auf seinem Empfang da für Ehrenamtliche in Berlin. Da hat er gesagt, man müsse mehr auf die Mut statt auf die Wut Bürger hören. Ja, und ich finde, da kann die Berliner Politik gleich mal damit beginnen.
Das Thema Migration wird uns zweifelsohne noch weiter beschäftigen. Kommen wir zum nächsten Thema. Bei diesem Thema, da dachte ich eigentlich, das gäbe es gar nicht mehr und würde ich Kira Bär auf Instagram nicht folgen, hätte ich es vermutlich auch erstmal gar nicht mitbekommen. Aber du hast auch noch vor ein paar Tagen Artikel dazu geschrieben, nämlich es geht um den Marsch für das Leben. Philipp, warum musstest du da jetzt schon wieder so einen großen Artikel schreiben? Weil, eins möchte ich vorausschicken, was mich dann sehr verwundert hat in meiner Recherche ist, ich habe tatsächlich diesmal in ARD, in ZDF und sonst wie in den Mediatheken, weil ich wollte mal Bilder davon sehen, ich habe nichts gefunden. Es war nichts mehr da. Es hat einfach niemanden interessiert. Jetzt kommt plötzlich die Eule um die Ecke und sagt, es ist irgendwie doch interessant.
Das stimmt, das ist schon bemerkenswert, dass die eigentlichen TeilnehmerInnenzahlen beim Marsch für das Leben in Berlin und Köln am vorvergangenen Wochenende so gering waren, dass das also keinen Nachrichtenwert mehr hat für die weitere Öffentlichkeit und Medienöffentlichkeit in Deutschland. Das muss man mal zur Kenntnis nehmen, das habe ich aber auch in beide Artikel geschrieben. Der Marsch für das Leben ist aber die Zentralveranstaltung der Lebensschutzszene in Deutschland, also der Szene der ganz häufig eben christlichen, katholischen Abtreibungsgegner. So viel mal als ganz kurze Zusammenfassung. Und insofern ist er natürlich für das Innenleben der Kirchen relevant, was ihn ein Stück weit relevant macht für die Eule. Nun gehen wir an vielen Themen in der Eule ja auch vorbei, die relevant sind für die Kirchen. Warum also an diesem Thema nicht? Ich denke, es ist ganz wichtig, dass über sowas eben nicht nur die Medien berichten, die zur Szene dazugehören. Ja, also natürlich wird man in der rechtskonservativen katholischen Tagespost dazu was lesen, hat man auch lesen können. Natürlich wird man bei CNA, bei der Catholic News Agency, das ist der deutsche Ableger von EWTN, dem großen rechtskatholischen, rechtsradikal-katholischen Nachrichtenkonzern in den USA, was darüber lesen. Und natürlich in der Selbstdarstellung der Vereine selber. Ja, also da liest man immer was und sieht man auch Videos und kann man das dann auch anschauen.
Ja.
Aber die berichten natürlich immer höchst sympathetisch darüber. Achso, und jetzt habe ich noch vergessen, natürlich die Idee auf der evangelikalen Seite, ja. Und um denen auch eine Sachlichkeit entgegenzustellen, finde ich das ganz wichtig, dass eben auch in einem Magazin wie Die Eule darüber berichtet, die Zahlen so darstellt, wie sie die Polizei gezählt hat und nicht die Veranstalter und eben Hintergründe liefert darüber, was das für eine Veranstaltung ist und vor allen Dingen auch, wie es mit der Lebensschutzszene in Deutschland weitergeht.
Also bei den Zahlen alleine muss man ja schon mal sagen, dass selbst wenn man die vom Veranstalter nehmen würde, ist es ja nur noch wirklich ein, ich glaube, das im Artikel auch so genannt, ein Schatten seiner selbst. Ja, die kommen da im besten Fall. Und wie gesagt, das sind die geschönten Zahlen der Veranstalter, 4000 Leute zusammen. Aber für mich sah das noch viel weniger aus. Also das sah wirklich ein bisschen traurig aus, wenn die Kamera dann doch mal ein bisschen drüber geschwenkt hat.
Ja, also jetzt waren in beiden Orten natürlich auch Journalistinnen dabei, die durchaus auch von linken Zeitungen sind, wie vom ND, die das also sehr kritisch sehen und dementsprechend jetzt nie in der Situation sind, die Teilnehmerzahlen zu übertreiben. Aber selbst die haben schon auch in Berlin in der Spitze eben über 2000 gezählt und am Ende sind es natürlich weniger geworden. Das geht immer mit einer Kundgebung los. Vor den Kundgebungen sind noch Gottesdienste. Und dann geht's eben in Marsch durch die Innenstadt von Berlin beziehungsweise durch die Innenstadt von Köln. Der wurde auch mehrfach blockiert und dann verlieren Leute natürlich auch das Interesse und haben auch vielleicht für so eine ganz viele große Stundenveranstaltung auch nicht mehr Böcke, so dass bei der Schlusskundgebung natürlich immer weniger sind. Das kennen wir ja auch von anderen politischen Anlässen und das ist halt der Punkt. In Berlin ist das quasi eine Demo von vielen Tausenden von Demos, die da jedes Jahr stattfinden in der Hauptstadt, weil das nun mal einfach der Marktplatz für Demos ist, ja, die Hauptstadt unseres Landes. Tatsächlich, also da ist es dann nicht mehr so groß und teilweise entsteht der Nachrichtenwert für regionale Berichterstattung wie in Köln ja daraus, dass es auch immer Gegenprotest gibt. Jetzt bin ich nicht derjenige, der sagt, den Gegenprotest darf es nicht geben, ja, aber es ist dann ganz spannend. Ich habe das jetzt in meinem zweiten Text als symbiotisches Verhältnis von Protest und Gegenprotest beschrieben. Ohne den Gegenprotest würde wahrscheinlich der Marsch für das Leben auch nicht immer mehr in der Regionalpresse auftauchen.
Ja, und wie ist es jetzt dann aber eigentlich passiert? Weil es waren ja schon mal zu früheren Zeiten deutlich mehr Demonstranten, die sich unter dem Thema zusammengefunden haben. Vielleicht, wir haben es noch gar nicht so gesagt, vielleicht ist es auch gar nicht mehr so allen klar, was der Marsch für das Leben eigentlich ist. Also die Lebensschutzszene setzt sich dafür ein, dass Abtreibungen verboten werden können. So kann man vielleicht mal in aller Kürze sagen.
Aber es ist eigentlich noch ein bisschen weiter, denn die christliche und katholische Lebensschutzszene nimmt schon immer auch für sich in Anspruch zu sagen, den Lebensschutz von der Empfängnis, ne, das ist also die Abtreibungsgegnerschaft, bis zum natürlichen Tode. Und da ist zum Beispiel auch die Gegnerschaft gegen die Sterbehilfe mit drinne, gegen den assistierten Suizid. Und da sind auch viele andere lebensethische, moralische Fragen noch zwischendrin mit im Spiel.
Also Engagement für Geflüchtete zum Beispiel, man setzt sich da ganz besonders.
Michael, das weißt du, dass das da eher nicht der Fall ist. Und jetzt kommen wir so ein bisschen an den Kern des Problems. Also Lebensschutz von der Empfängnis bis zum natürlichen Tode.
Für Deutsche.
Kann aber im positiven Sinne eben auch enthalten, zum Beispiel ein starkes Engagement für behinderte Menschen.
Mhm.
Gegen Möglichkeiten, zum Beispiel auch, was ja in Deutschland Alltag ist, Abtreibung, wenn es eine Indikation für eine Erkrankung oder Behinderung des werdenden Lebens gibt. Und das heißt, also es gibt schon, denke ich, Bestandteile der politischen Agenda der Lebensschutzbewegung, die in Deutschland von weiten Teilen der Bevölkerung geteilt werden. Und die auch ganz sicher von weiten Teilen der Christen in Deutschland geteilt werden. Ja, also zum Beispiel, was den Schutz und die Unterstützung von behinderten Menschen und von Familien mit behinderten Kindern angeht. Nur die ganze Bewegung hat sich in den letzten 20, 25 Jahren in eine derartige Allianz mit anderen rechtsradikalen Bewegungen begeben, dass viele von den Menschen, die die Ziele an sich schon ja lobenswert und interessant finden und unterstützenswert finden, Abstand halten zu dieser Bewegung. Ja, schon immer, zunehmend mehr und das ist jetzt schon auch nochmal entscheidend. Ich finde in den letzten Monaten deutlicher noch dadurch geworden, dass sich die Kirche ganz eindeutig gegen die AfD positioniert hat, die einfach auf dem Marsch für das Leben schon immer eine aktive, also nicht schon immer, aber in den letzten 10 Jahren eine aktive Rolle gespielt hat. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass offensichtlich bei diesem Marsch nur noch ganz, ganz überzeugte Leute mitgehen. Vielleicht auch Leute, die noch nicht genau wissen, was da ist. Passiert auch immer noch, gerade bei jungen Menschen sollte man jetzt nicht denken, dass die sich immer alles schon 10-mal überlegt haben.
Ja, es soll ja auch Bischöfe geben, die dann aus Versehen auftauchen auf Bildern neben entsprechenden Gestalten aus der rechtsradikalen Szene.
Ja, aber bei den Bischöfen kann man das zum Beispiel ganz gut klar machen, wie so Bildungsprozesse in den letzten Jahren auch gelaufen sind, aber da kommen wir ja vielleicht noch hin. Der entscheidende Punkt ist, die Aktivistinnen sind halt, die das organisieren. Das ist eine ganz kleine Szene, die jetzt wirklich auch nicht mehr irgendwo den Kern der katholischen Kirche oder evangelikalen Bewegung treffen, sondern das sind multifunktionäre, mehr rechtsradikale Vereinigungen. Und da geht jetzt, und das ist, denke ich, das Augenfälligste in diesem Jahr, die Kirche massiv auf Abstand. Und das sorgt dann wiederum dafür, dass dann auch die Menge der Demonstrantinnen geringer wird. Also ich bloß mal kurz. In Deutschland gibt es ja nach wie vor die Ampelregierung, ja, und die hat sich in dieser Legislatur vorgenommen, mal zu schauen, wie das möglich wäre mit einer Liberalisierung der Abtreibungsgesetzgebung auf Wunsch vor allen Dingen von SPD, FDP und Grünen Mitgliedern. Das ist jetzt nicht unbedingt das Partei-Establishment 2.0, aber vor allen Dingen auch die Frauenverbände in diesen Parteien haben gesagt, nee, wir wollen mal gucken, wie das mit der Liberalisierung möglich würde. Da hat die Bundesregierung eine Kommission eingesetzt, eine zweigeteilte, die sich mit Reproduktionsmedizin auf der einen Seite und eben mit der Gesetzgebung zur Abtreibung befasst hat. Und im Frühjahr 2024 hat die Empfehlungen vorgelegt, unter anderem eben die Herauslösung der Abtreibungsgesetzgebung aus dem Strafgesetzbuch und im ersten Schwangerschaftsdrittel das wirklich, und zwar ohne Beratung, wenn ich das richtig sehe, straffrei zu stellen. Und insofern ist eigentlich das Feld bereitet für eine politische Mobilisierung gegen eine solche Liberalisierung in Deutschland. Und trotzdem gehen so wenig Leute auf die Straße dagegen. Ganz anders, als das in Frankreich und in Spanien war, wo also viele hunderttausend Menschen auf die Straße gegangen sind gegen die Liberalisierung von Abtreibung. Und auch in Polen, wo die jetzt Mitte-Rechtsregierung ja versucht, die sehr, sehr straffen Abtreibungsgesetze der rechtspopulistischen Vorgängerregierung, der PiS, wieder zurückzudrehen. Auch da gehen Leute auf die Straße dagegen, in vielen, vielen Zehntausend Menschen, weil in all diesen drei Ländern zum Beispiel die katholische Amtskirche auch hinter diesen Protesten steht. Und das ist in Deutschland nicht mehr der Fall.
Wie ist das passiert? Also es ist ja schon bemerkenswert, weil also aus den letzten Jahren, das war ja immer so, was mich selber ein bisschen gewundert hatte, wenn ich dann doch, also ich weiß nicht, es war noch so bis vor 5 Jahren, 6 Jahren, wo man mal noch genauer hingeguckt hat, weil die Berichterstattung auch breiter war, dass plötzlich von irgendeinem Bischof ein Grußwort kam oder dann sogar so von ganz offizieller Seite von der Bischofskonferenz konnte dann nochmal irgendein Grußwort zum Marsch für das Leben zitiert werden. Und dann dachte ich dann immer so, okay, vielleicht sind es halt doch nicht nur so ein paar Spinner, die da rumlaufen, sondern scheint ja schon irgendwie was Wichtigeres zu sein, wenn sogar die Deutsche Bischofskonferenz da ein Grußwort hinsendet, weil ich ehrlich gesagt nicht davon ausgehe, dass die jetzt per se problematisch wäre, die Deutsche Bischofskonferenz. Ja, das war ja in diesem Jahr offensichtlich nicht mehr so.
Also der Punkt ist, dass die inhaltlich, ne, die stehen halt inhaltlich auch nie irgendwo anders. Ne? Also die Deutsche Bischofskonferenz hat in ihren Stellungnahmen für diese Regierungskommission nochmal ganz deutlich festgestellt, dass sie die Liberalisierung nicht wünscht.
Ja, klar.
Und selbst der Zentralverband der LaihInnen in der katholischen Kirche, das Zentralkomitee der deutschen Katholiken mit der Präsidentin Irmenstetter Karp, hat ganz deutlich gemacht, nee, man wäre auch weiterhin bereit, das da im Strafgesetzbuch zu lassen, andersrum, man wäre nur dann bereit, das aus dem Strafgesetzbuch herauszulösen, wenn es aber bei den im Grunde genommen gleichen rechtlichen Rahmenbedingungen bleibt. Also das heißt bei einer Beratungspflicht und bei dem ganzen System, was dahinter steckt. Also die Katholiken als Ganzes in Deutschland sind da jetzt nie auf dem Liberalisierungstrip, absolut nicht. Aber man hat sich von dieser aktivistischen Lebensschutzbewegung schon gewaltig distanziert. Es gibt zum Beispiel in diesem Jahr zum allerersten Mal seit Menschengedenken kein offizielles Grußwort der Bischofskonferenz. Die Liste der Grußworte ist sonst immer eine gewesen, die die Veranstalter ganz nach vorne gestellt haben auf die Website, weil man dann einfach sagen konnte, schaut mal, wer bei uns alles mitmacht. Das ist so eins der Haupt-PR-Tools dieser Szene, dass man immer sagt, wer alles mitmacht. Ne? Da sind ja auch viele Dutzende kleine Vereine, meistenteils auch mit Leuten, die in vielen von denen Mitglied sind oder Funktionen haben. Also das ist auch ein bisschen etwas undurchschaubares Gestrüpp. Aber bei den Grußworten war das immer ganz wichtig, dass zum Beispiel katholische Bischöfe oder auch mal auch ein evangelischer Bischof, Bischof Abromeit, damals Sprengelbischof in Greifswald, der Nordkirche, der hat das auch mal gemacht vor ein paar Jahren. Ja, also dass so Würdenträger aus den Kirchen, auch aus Freikirchen, da mit dabei sind, einfach um deutlich zu machen, dass man in der Bewegung ist, die also einen Sitz an der Basis hat. Und in diesem Jahr steht da nur noch ein einziges Grußwort, nämlich das Grußwort des apostolischen Nuntius, das ist der Botschafter des Vatikan in Deutschland, Nikola Eterovic.
Der Name kommt immer wieder. Irgendwann machen wir mal einen eigenen Podcast nur über Eterovic, oder? Also
da würden wir wahrscheinlich auf offene Ohren in der katholischen Kirche stoßen, die nach meinem Informationsstand ist das so, dass man da die Augen verdreht hauptsächlich oder auch sehr kritisch inzwischen gegenüber diesem Papstbotschafter ist. Aber also der hat da noch ein Grußwort geschrieben, das selber auch Anspielungen an rechtsradikale Verschwörungsnarrative enthält, habe ich im Artikel geschrieben, vertief mal an dieser Stelle nicht weiter. Das Entscheidende ist, es gibt keine anderen Grußworte. Also in Köln gibt's ja, abgesehen davon, dass Köln halt eine große Großstadt ist in Deutschland mit einer ganz lebendigen Kulturszene und auch als LGBTQI-Stadt bekannt ist, ja, als Medien- und Kultur-, Theater-, Comedy-Hauptstadt von Deutschland ja auch, ja, und eben mit einer ganz starken schwul-lesbischen Szene auch schon seit 50 Jahren. Abgesehen davon ist ja Köln auch immer noch der Ort vom Kölner Dom und die Zentrale des Erzbistums Köln, ja, und es gibt kein Grußwort des Erzbistums Köln zu diesem Marsch für das Leben.
Ja.
Das finde ich schon bemerkenswert, ja, und auf evangelikaler Seite hier nur nochmal nachgetragen, steht ja auch alles im Artikel, es gibt auch kein Grußwort der Evangelischen Allianz, was der Dachverband der evangelikalen Bewegung in Deutschland ist.
Die hatten bisher sonst auch eins, oder was?
Ja, immer. So, und dann gibt's noch eine Reihe kleinerer Dachverbände von Freikirchen, Methodistische Kirche war mal dabei, die Pfingstkirchen waren mal mit dabei, die Freien Evangelischen Kirchen waren da mit dabei, so, und von denen gibt es dieses Jahr kein Grußwort. Und das hängt schon, um auf deine Frage zurückzukommen, daran, dass man wirklich gelernt hat in den letzten Jahren durch die beharrliche Berichterstattung, durch Expertinnen und Beobachterinnen, die immer wieder darauf hingewiesen haben, was da eigentlich tatsächlich passiert, in der Zusammenarbeit mit anderen Rechtsradikalen. Und jetzt konnte man das Vereinnahmung nennen der Lebensschutzbewegung, man konnte das Unterwanderung nennen, so wie das Sonja Angelika Strube im Eule-Interview gemacht hat. Das wir hier auch nochmal verlinken. Man kann das auch als Zusammenarbeit auf Augenhöhe beschreiben, wie man das auch immer will, aber dieses Miteinander mit der AfD und mit anderen Rechtsextremen, mit der identitären Bewegung, mit der White Pride-Bewegung, das ist
jetzt langsam wirklich durchgesickert, zumindest in den Bistümern und offensichtlich bei den Kirchenleitungen, sodass die sagen, nee, also da machen wir wirklich nicht mehr mit.
Genau, da habe ich jetzt eine Frage, was ich einfach nicht so ganz zusammenbekomme. Also es ist wahnsinnig geschrumpft, ja, es sind nicht mehr viele Leute da. Wer ist denn dann jetzt da überhaupt noch am Start? Also weil die Kirchen unterstützen es nicht mehr groß, also kommen auch nicht mehr so viele eben aus den Kirchen, die du jetzt alle genannt hast, zu diesen Demonstrationen hin. Ich sehe jetzt aber auch nicht, dass da irgendwie der große Auflauf an Rechten, Identitären oder was auch immer für Gruppierungen, neofaschistische Gruppierungen jetzt auch noch auf dieser Demonstration in irgendeiner Weise unterwegs wären.
Ja, ja.
Weil man könnte genau. Ja sagen, mit den Wahlergebnissen und sonst wie, was wir jetzt hatten, dass ja auch das Potenzial da ziemlich groß wäre, dass man ähnlich wie in Polen auch viele Leute auf die Straße bekommt. Aber auch das klappt ja irgendwie nicht.
Genau, ist doch sehr interessant, nicht? Weil, also der Punkt ist, dass deshalb sage ich das in dem zweiten Artikel, habe ich das beschrieben als Sackgasse. Man verliert die Amtskirche und damit auch die Legitimation für Menschen, die an dem Themen Lebensschutz Interesse haben, aber so auch ein bisschen, weil sie ein bisschen autoritär ticken, so auch auf ihre Bischöfe hören. Und wenn dann zum Beispiel so ein Bischof, konservativer Bischof wie Stefan Oster aus Passau sagt, nee, also er wäre sich unsicher, ob das noch so eine clevere Idee ist, und mehr hat er gar nicht gesagt. Also da ist nicht voll in die Kritik gegangen, sondern hat nur gesagt, bin mir nicht sicher, ob das so eine clevere Idee ist, dann fahren eben auch weniger Busse aus Passau. Und das andere, auf der anderen Seite hat man aber die, auf die man sich da irgendwie verlassen hat, völlig unterschätzt wahrscheinlich. Weil für die identitäre Bewegung, für die White Pride Bewegung war nie entscheidend der Lebensschutz vom Anfang bis zum Ende mit den Flüchtlingen, die du vorhin schon erwähnt hast und alles andere, sondern für die ist das Feindbild der Volkstod, dieses rechte Narrativ vom Aussterben Europas, von Aussterben am Ende der weißen Rasse, ja, und dem muss irgendwie entgegengewirkt werden, indem halt ganz, ganz viele Kinder auf die Welt gebracht werden. Aber Sackgasse eben auch deshalb, weil zugleich klar wird, dass die Partner, die man da hatte aus der identitären Bewegung, weil Pride-Bewegung eigentlich gar nicht auf die Lebensschützer, auf die konfessionellen Lebensschützer angewiesen sind. Also die AfD hat Wahlerfolge auch ohne dieses Thema, braucht dieses Thema wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube auch das Verhetzungspotenzial bei dem Thema ist gar nicht so groß, wie man das auf Seiten progressiver PolitikerInnen dachte, dass es sein könnte, ne, dass das so ein weiterer Triggerpunkt sein könnte, an dem sich quasi die Gesellschaft polarisiert. Es gibt im Osten dazu auch ganz andere Meinungen als im Westen, ja, weil die DDR ja schon mal eine wesentlich liberalere Abtreibungsgesetzgebung hatte, als das jetzt im Moment in der Bundesrepublik der Fall ist. So oder so, die AfD braucht dieses Thema nicht und das Piggyback-Reiten auf der rechten, rechtsextremen Bewegung hat der Lebensschutzbewegung da also nicht gut getan.
Normalerweise sage ich ja dann an der Stelle immer so einen Satz wie, das Thema wird uns noch weiter begleiten, aber beim Marsch für das Leben, denke ich, ist das eigentlich fast vielleicht ein bisschen hinfällig, ja, wenn es nächstes Jahr noch weiter abnimmt, die anderen Medien auch wieder nicht berichten.
Ja, vielleicht beim Marsch für das Leben kann man das schon so sagen, dass das vielleicht als Veranstaltungsform sich wirklich überlebt hat und insofern auch was eingelöst wird, was andere BeobachterInnen, aber auch ich, seit 10 Jahren sagen, nämlich, dass die Form einer Demo einfach der Komplexität der zugrunde liegenden ethisch-moralischen Fragen überhaupt nicht angemessen ist, da irgendwie, ja, dass da quasi eingelöst wird. Die Bewegung an sich wird es natürlich weitergeben, in Deutschland mit großen Überschneidungen eben zu anderen rechtsradikalen Bewegungen und hauptsächlich, sagen wir mal, konfessionell noch getragen von einigen AkteurInnen aus der evangelikalen Szene und aus einer sehr traditionalistisch-katholischen Szene. Also es gibt ja noch eine andere katholische Kirche, mehrere andere katholische Kirchen noch als die römisch-katholische Amtskirche, dass also so Kreise der Traditionalisten, Pius, Brüder etc. sich da weiter engagieren, das ist schon zu erwarten. Aber die haben natürlich nicht so die Schwungmasse in Deutschland jedenfalls. So, und dann ist als drittes, damit endet eigentlich meine Analyse in dem zweiten Artikel, als drittes schon zu beobachten, dass es natürlich gewaltige Anteile des Anti-Gender-Diskurses, des antifeministischen Diskurses, all diese Fragen, wie Frauen zu sein haben, ne, und wie Familien zu sein haben, dass sich das zwar entkonfessionalisiert, aber dass das ja nicht verschwindet. Das ist ja im Netz überall da, auf TikTok, auf Instagram, auf Threads begegnet mir sowas ganz häufig, dass einfach diese Fragen, wie Frauen für Männer und für Kinder zu sein haben, dass die ja total politisch und aktuell sind, aber eben nicht beim Marsch für das Leben, da irgendwie dafür eingetreten wird, sondern in anderen Formen des Aktivismus und der anderen Formen von Propaganda eben hauptsächlich im Netz. Und das sind schon, auch wenn der Marsch für das Leben vielleicht nicht mehr berichterstattungswürdig ist, das sind schon Themen, die bleiben natürlich auch auf der Agenda.
Ja, über einen Teil davon mit dieser ganzen Dreadwife-Bewegung und sowas zum Beispiel, die da ja auch dazu gehört, da haben ja Daniel und ich auch im letzten Q&A, ich habe es am Anfang schon auch gesagt, drüber geredet, mal kurz. Da hat sie auch eine schöne Kolumne drüber geschrieben. Verlinken wir auch mal. Lohnt sich mal, da anzuhören oder das zu lesen, wer das noch nie gehört hat. Dann wird es jetzt nämlich mal Zeit, sich da auf den neuesten Stand zu bringen. Und jetzt, wie versprochen, die gute Nachricht des Monats September. Wir haben jetzt ja schon viel über Migration in dieser Folge geredet und auch das kirchliche Engagement. Das betrifft auch Einrichtungen von Diakonie und Caritas, so auch die Diakoneo in Neuendettelsau, die ich eigentlich ganz gut kenne, weil, wie du weißt, Philipp, ich habe ja in Neuendettelsau auch studiert, war auch öfters mal da in Einrichtungen oder im Krankenhaus dort, habe dort auch Andachten mitgefeiert. Und wir wissen ja alle, im Pflegebereich, im Gesundheitssystem, da ist man ganz besonders auf Migration angewiesen. Und damit die neuen Fachkräfte auch dauerhaft bleiben und sich von Anfang an in Deutschland wohlfühlen, investiert das Unternehmen Diakoneo ziemlich viel. Weil so gibt es zum Beispiel da jetzt in Neuendettelsau eine spanische Wohngemeinschaft, in der für alle Neueinkömmlinge ein Zimmer bereitsteht, bis sie sich dann schließlich eine eigene Wohnung suchen. Patricia Lamas, die organisiert nicht nur das Deutschland-Ticket dann für die nötige Mobilität, sondern die kümmert sich eben auch, dass es den Leuten rundum ganz gut geht, die aus Spanien eben kommen wollen. Die örtliche Wirtschaft, in der dann auch zum Beispiel ein Stammtisch für alle organisiert wird, die kenne ich sogar auch persönlich ganz gut und war dort auch oft mit meinen Kommilitoninnen und Kommilitonen, habe da ein Bier getrunken. Und wir wissen alle genau, wir haben es ja vorher beim Migrationsthema auch schon mal angerissen, dass sich das einfach in den nächsten Jahren sehr stark verschärfen wird, das Problem der Fachkräftemangel oder allgemein der Arbeitskräftemangel. Und da ist es dann eben ganz besonders wichtig, dass wir uns darum kümmern, dass Menschen auch gut hier ankommen und ihren Platz im Arbeitsmarkt finden. Und ich finde ganz schön, dass wir hier ein Projekt haben, das sich diesem Thema annimmt, einfach anpackt, trotz aller Debatten und dem großen Bild, was sich da im Moment abzeichnet und Sprüchen, Kommentaren, was es alles dann dazu gibt, sondern die machen einfach und die finden eine tolle Lösung für eben einfach auch dieses ganz konkrete Problem. Dazu hat das Sonntagsblatt auch einen Bericht geschrieben, der mich jetzt dazu inspiriert hat. Den Link packe ich euch in die Shownotes. Da gibt es auch noch mal ein kleines Video. Da könnt ihr euch genau anschauen, wie das funktioniert. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Philipp, nimm uns mal mit Ausblick auf den kommenden Monat. Hier zum Abschluss. Was wird wichtig werden?
Ja, also es kann natürlich immer wieder ganz anders werden, als wir uns das denken. Denn so ist das Leben, nicht wahr? Aber in Rom beginnt der zweite Teil der Bischofssynode mit Gästen, also auch einigen Frauen. Das ist also der Abschluss des weltweiten synodalen Prozesses zur Synodalität des Vatikan. Darüber werden ganz sicherlich die katholischen Medien berichten. Wir werden das in den Links am Tag des Herrn sicherlich mal zum Thema haben. Ja, so ganz sicher ist ja nicht, was dabei rauskommt. Und dann wird es da ein Abschlussdokument geben, von dem noch nicht mal klar ist, ob es veröffentlicht wird. Mhm. Und dann ist es ohnehin so, dass Papst Franziskus dieses Abschlussdokument nimmt, um daraus dann vielleicht ein eigenes Lehrdokument zu machen. Aber das wird ja nicht im Oktober passieren. Wir werden sehen. So, im Vorfeld der EKD-Synode im November, zu der ich fahren werde in Würzburg, werden wir uns mit dem Themenfeld Missbrauch evangelisch wieder intensiver befassen. Da gibt's, wenngleich es nicht so fürchterlich Neues gibt, aber immer noch Erklärungsbedarf. Und dann natürlich auch mit dem Schwerpunktthema dieses Jahres Flüchtlings- und Migrationspolitik, weil es politisch oben auf liegt und auch in der Kirche.
Damit all dieser Arbeit weiter passiert, solche Artikel erscheinen, Denkt daran, die Eule auch finanziell zu unterstützen mit einem Abo. Findet ihr auf der Webseite, ihr wisst wo. Nehmt euch bitte auch noch ein bisschen Zeit. Schenkt uns ein paar Sterne und Likes in dem Podcatcher eurer Wahl. Das hilft uns dann auch wiedergefunden zu werden. Und da bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns im nächsten Monat. Ciao, Philipp.
Tschüss.